Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße Sie an diesem heißesten Tag des Jahres. Wir beschäftigen uns in dieser Vorlesung ja auch passenderweise dazu mit Wärmeleitungsgleichungen und mit ähnlichen partiellen Differentialgleichungen. Wir haben gesehen, mit partiellen Differentialgleichungen können wir Diffusionsphänomene zum Beispiel modellieren. Und in diesen Diffusionsphänomenen stecken schon ganz viele verschiedene Typen von Differentialgleichungen drin. Ganz viele Typen von verschiedenen Dingen, die passieren können in der Welt. Wir können wie in der Wärmeleitungsgleichung ein gewisses Ausgleichsphänomen haben über die Zeit, dass über die Zeit Dinge von viel nach wenig wandern und damit sich immer weiter ausgleichen. Das wären die sogenannten parabolischen Differentialgleichungen. Wir können uns davon den stationären Zustand betrachten. Wie sieht der ausgeglichene Zustand aus, an dem sich nichts mehr weiter ausgleichen muss? Das wären die elliptischen stationären Gleichungen. Im Eindimensionalen haben wir die schon betrachtet. Oder wir könnten auch Probleme betrachten, wo Transportphänomene im Vordergrund stehen, wo Transportphänomene viel stärker sind als dieser diffusive Anteil. Das wird dann zu den sogenannten hyperbolischen Gleichungen führen. Und ich möchte für alle drei Typen mit Ihnen noch, ja zumindest auf der elementarsten Art und Weise besprechen, wie man diese drei Typen von Differentialgleichungen auch numerisch lösen kann und wann diese numerischen Lösungen dann wirklich gegen die wahre Lösung konvergieren. Und beginnen möchte ich gerne mit den elliptischen Differentialgleichungen. Und die numerische Methode, die wir hier in der Vorlesung noch besprechen werden, werden die sogenannten finiten Differenzen sein, die wir im Eindimensionalen bei den Randwertproblemen schon kennengelernt haben. Also der naivste, einfachste Ansatz, um eine partielle Differentialgleichung zu lösen, ist der, da steht eine Gleichung, das ist eigentlich eine Gleichung in einem unendlich dimensionalen Raum, eigentlich unendlich viele Gleichungen in unendlich vielen Parametern, weil wir komplette Funktionen suchen, also an jedem Punkt wissen müssten, wo die Funktion ist. Das ersetzen wir durch endlich viele Gleichungen, indem wir sagen, diese Differentialgleichung soll überhaupt nur in endlich vielen Punkten gelten. Und ersetzen die Funktion, das, was da drin vorkommt, diese Ableitungsoperatoren, ersetzen wir durch finite Differenzen, sodass wir dafür auch die Funktion nur an endlich vielen Stellen kennen müssen. Auf die Art und Weise basteln wir uns aus unendlich vielen Gleichungen, unendlich vielen Unbekannten, endlich viele Gleichungen, endlich vielen Unbekannten. Aber müssen uns natürlich fragen, hat dann die Lösung dieser angenäherten Gleichung, hat diese Lösung was zu tun mit der Lösung der eigentlichen Gleichung, die wir gerne lösen möchten? Und das werden wir zumindest für Spezialfälle hier noch untersuchen. Also zuerst finite Differenzen für elliptische Differentialgleichungen. Das heißt, wir werden uns angucken, elliptische partielle Differentialgleichungen. Das heißt, wir werden uns angucken, Gleichungen, die einen stationären Zustand der Wärmeverteilung beschreiben. Und im einfachsten Fall oder exemplarisch werden wir diesem Kapitel uns nur anschauen, die Gleichung minus Laplace U von x gleich f von x. Also mit unserer Diffusionsmodellierung bedeutet das, wir haben irgendeinen Stoff, der sich diffusiv ausbreitet, oder wir haben zum Beispiel Wärme, die fließt, mit Diffusionskonstante bzw. Wärmeleitfähigkeit einfach auf gleich 1 gesetzt, also ein homogenes Gebiet, wo sich die Wärme verteilen kann. Wir haben keine weiteren Konvektionsphänomene mit drin, wir haben keine weiteren Absorptionsphänomene mit drin, dass dieser Stoff, der da diffundiert, der kann nicht verschwinden, die Wärme kann nicht verschwinden, aber wir haben noch Quelltherme mit drin. Und beachten Sie, das Vorzeichen ist so gewählt, dass physikalisch das F wirklich ein Quellterm ist. Sie hatten bei der Diffusionsgleichung, die hatte die Form zeitliche Ableitung von der Größe, zum Beispiel zeitliche Ableitung von U ist gleich Laplace von U plus F, plus die Wärmequellen F, die wir drin haben. Das heißt, wenn Sie das UT auf 0 setzen, dann würde da stehen 0 gleich Laplace U plus F. Das heißt, mit unserer Modellierung, wo in der Bilanzgleichung ein positives F bedeutet, es kommt jede Sekunde kommt eine gewisse Menge an Teilchen dazu, würde dafür sorgen, dass ein positives F hier bedeutet, es kommt pro Sekunde was an Teilchen dazu. Ein negatives F würde bedeuten, es wird pro Sekunde was abgezogen an Teilchen. Deswegen schleppt man hier üblicherweise dieses Minus mit, obwohl es mathematisch natürlich auf den ersten Blick erstmal völlig äquivalent ist. Wir könnten das Minus einfach mit in das F reinstecken. Ja, dann ist die Frage, also wir möchten das Ganze gerne mehrdimensional betrachten. Also wir betrachten das Ganze in irgendeinem mehrdimensionalen Gebiet. Wir betrachten das für x in irgendeinem mehrdimensionalen Gebiet Omega, Omega-Teilmenge vom R hoch n. Über das Omega, die Menge, auf der wir das betrachten, werden wir zumindest zu Beginn jetzt erstmal gar nichts weiter annehmen. Das kann irgendeine ganz furchtbar allgemeine Menge sein. Aber wir müssen uns erstmal Gedanken machen, für welche Funktion ist diese Gleichung überhaupt wohl definiert. Also wenn wir eine Funktion haben, die springt, dann können wir, ohne dass man einen Ableitungsbegriff abschwächt, kann man erstmal gar nicht sagen, ob diese Gleichung erfüllt ist oder nicht. Das heißt, wir werden in dieser Vorlesung nur sogenannte klassische Lösungen betrachten. Das heißt, wir werden uns darauf beschränken, Lösungen zu suchen, wo das hier wirklich klassisch gilt. Also also diese zweiten Ableitungen, die hier vorkommen, wirklich klassisch noch da sind. Das heißt, wir werden Funktionen suchen, die in C2 sind und diese Gleichung erfüllen. Und wir werden noch ein bisschen mehr fordern. Also diese Gleichung hier soll gelten im Innern des Gebietes. Aber wir haben schon bei der Modellierung festgestellt, also wenn wir uns sowas vorstellen wie eine stationäre Wärmeverteilung, dann würden wir intuitiv sagen, was da rauskommt, wird davon abhängen, was am Rand des Gebietes passiert. Wenn ich den Rand des Gebietes, also wenn ich den Raum hier erwärme und habe die Fenster isolierend und da kommt keine Hitze rein und ich habe hier alles isolierend, dann wird da was anderes, eine andere Temperatur sich in diesem Raum einstellen als stationäres Wärmeverteilung, als wenn ich irgendwie den Rand auf 0 Grad abgekühlt habe, indem ich überall Eiswürfel gegen die Wände geworfen habe. Das heißt, die Lösung wird noch abhängen von den Randwerten. Intuitiv erwarten wir, dass die Lösung noch durch Randwerte eindeutig bestimmt ist. Daher suchen wir die Lösung gleich so, dass wir ein U suchen, was C2 ist im Inneren von Omega, sodass wir im Inneren von jedem inneren Punkt in Omega, also Omega soll irgendeine offene Menge einfach nur sein, für jeden inneren Punkt von Omega soll die Funktion zweimal stetig differenzierbar sein, damit die zweiten Ableitungen Sinn machen. Und wir fordern zusätzlich, dass die Funktion stetig ist bis über den Rand von Omega hinaus. Also C von Omega quer soll bedeuten, wir haben eine stetige Funktion auf dem ganzen R hoch n und davon die Einschränkung auf die Menge Omega quer. Das soll mit dem U übereinstimmen. Das heißt, wir können in vernünftiger Weise sagen, dass wir Randwerte haben. Also nur eine C2-Funktion auf dem offenen Intervall 0, 1 könnte ja zum Beispiel auch sowas sein wie 1 durch x, die hätte keinen Randwert und sowas soll nicht passieren, sondern die Funktion, die muss keine Ableitung mehr besitzen, mehr im Rand, aber sie soll zumindest noch stetig sein, bis auf den Rand hinaus. Und man nennt das auch die sogenannten klassischen Lösungen und der Begriff suggeriert natürlich, dass es auch andere Lösungen gibt. Tatsächlich ist das, was wir machen, wird immer so ein bisschen hinken. Wir werden die Konvergenz nur für Spezialfälle hinkriegen. Wir werden annehmen müssen, dass überhaupt schon mal eine Lösung existiert. Also unsere ganze Theorie und auch die Theorie dieser Gleichung und auch die Numerik, die Konvergenzaussagen, die werden so ein bisschen unvollständig bleiben. Und dieses Problem kann man lösen, indem man sich von diesem sogenannten klassischen Lösungsbegriff löst und auch Fälle zulässt, wo diese Ableitungen nur noch in einem gewissen schwächeren Sinne existieren. Das macht am Anfang mehr Arbeit, um für die Analysis und diesen schwächeren Lösungsbegriff einzuführen. Aber wenn man den hat, wird die ganze Lösungstheorie der Gleichung wird viel, 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 viel einfacher. Und die Numerik dieser Gleichung wird auch viel, viel einfacher, in dem Sinne, dass man mit ganz allgemeinen numerischen Verfahren immer ganz schnell schon Konvergenz bekommt. Und diese schönere, modernere, schwächere Lösungstheorie, die sehen Sie, wenn Sie möchten, im nächsten Semester in der Vorlesung Numerik von partiellen Differentialgleichungen, wo wir uns dann ja insbesondere auf die elliptischen partiellen Differentialgleichungen konzentrieren werden und diese modernere, schwächere Theorie betreiben. Was wir hier machen, ist wie gesagt nur die ganz intuitive Variante, finite Differenzen zu nehmen und die ganz klassische Variante, wir nehmen an, dass wir hier klassische Lösungen oder betrachten nur klassische, stetig differenzierbare Lösungen von dieser Gleichung. Jetzt haben wir gesehen schon, also wir hatten solche Probleme schon im Eindimensionalen bei den Randwertproblemen. Und da haben wir gesehen, als wir da die finiten Differenzen untersucht haben und die Konvergenz untersucht haben, da hat so ein Monotonieprinzip eine ganz große Rolle gespielt. Dass nämlich unsere Gleichung, die wir da aufgestellt haben, dass diese Matrix, die da drin vorkam, so war, dass die Inverse unserer Diskretisierungsmatrix, dass die nur positive Einträge hatte, nur nicht negative Einträge hatte, genauer gesagt. Und das hatten wir intuitiv so interpretiert, dass wenn wir die rechte Seite erhöhen, wenn wir die Quellen erhöhen, dann muss auch die stationäre Wärmeverteilung sich vergrößern. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe diesen Raum hier und ich habe irgendwie die Wände alle isoliert und ich habe in diesem Raum ein paar Feuerbrennen, ein paar Wärmequellen, ein paar Heizstrahler drin stellen. Ich weiß, eine schlimme Vorstellung heute bei dem heißen Wetter draußen. Also ich hätte hier in diesem Raum noch ein paar zusätzliche Wärmequellen, dann würden wir uns vorstellen, dass es in diesem Raum wahrscheinlich noch heißer wird, je mehr ich die Wärmequellen aufdrehe. Umgekehrt, wenn ich hier Wärme senken hätte, das ist die schönere Vorstellung, wenn ich hier Kübel mit Eis und hier irgendwelche Klimaanlagen installieren würde, dann würde in diesem Raum, umso mehr ich die Klimaanlagen aufdrehe, umso stärker die Wärmen senken sind, umso negativer die Quellen sind, umso eine kältere stationäre Temperatur würden wir erwarten. Und das hatten wir auch für die diskretisierte Matrix gezeigt gehabt. Und das war letztlich, mit diesem Trick gelang es dann auch, die Konvergenz zu zeigen, indem wir das dann ausgenutzt hatten im Stabilitätsbeweis. Und genauso wird das hier sein. Auch hier wird das eine ganz große Rolle spielen, diese intuitive Idee, dass ein größeres F für ein größeres U sorgen wird. Und das Ganze firmiert in der Theorie unter dem Begriff Maximumsprinzip. Und üblicherweise formuliert man das erstmal noch nicht als Monotonie, also das wird erst eine Folgerung sein, dass ein größeres F für ein größeres U sorgt, sondern man überlegt sich, wo wäre das Maximum von so einer stationären Wärmeverteilung. Also wir nehmen uns an, wir hätten, ja, dann machen wir es erst intuitiv, was würden wir erwarten, also wenn wir hier so eine stationäre Wärmeverteilung haben, nehmen wir also an, wir haben den Raum, haben irgendeine Randbedingung an den Rand von dem Raum gestellt und wir haben hier im Innern des Raumes haben wir irgendwelche Wärmequellen stehen. Dann würden wir annehmen, dass es wahrscheinlich an den Wärmequellen am heißesten ist. Wie ist es umgekehrt? Angenommen, wir hätten in diesem Raum selber nur Wärmesenken stehen, also nur Klimaanlagen drin stehen, nur Dinge, die die Hitze vernichten würden. Dann würden wir annehmen, dass es hier in diesem Raum, kann es dann irgendwo einen Punkt geben, wo es hier in diesem Raum am heißesten ist. Also wenn im Raum selber nur Wärmesenken sind und der Rand des Raumes auf irgendeine gewisse Temperatur, sagen wir 20 Grad, gehalten wird. Dann würden wir diese Wärme senken, würden den Raum überall abkühlen. Das heißt, wir würden annehmen, in diesem Wärme senken, ist es ganz furchtbar kalt. Und dann wird es zur Wand hin wahrscheinlich immer wärmer werden, weil diese 20 Grad Wandtemperatur das Wärmste sind, was in dem Raum da ist. Sonst wird hier nur abgesenkt. Das heißt, wir würden annehmen, die Lösung, weil wenn irgendwo eine Hitze wäre, also wenn irgendwo in diesem Raum ein Punkt wäre, der heißer wäre als diese 20 Grad, dann wird die Wärme ja von viel nach wenig fließen, die könnte zum Rand wegfließen, da ist es ja kälter, und die könnte die Wärme senken reinfließen in die Klimaanlagen, weil die machen es ja auch kälter. Das heißt, wir würden erwarten, wenn wir so eine stationäre Wärmeverteilung haben und niemand hat einen Ofen aufgestellt, niemand hat wirklich eine positive Wärmequelle installiert, dann sollte diese stationäre Wärmeverteilung kein Maximum besitzen im Innern des Raumes, sondern es müsste eigentlich am Rand am wärmsten sein. Und das gilt tatsächlich auch mathematisch. Also angenommen, wir haben eine Funktion f, hier ist eine rechte Seite, von der wir annehmen, dass sie zumindest stetig ist. F ist eine stetige Funktion auf Omega und f sei punktweise nicht positiv. Das schreiben wir jetzt im Folgenden immer einfach kurz als f kleiner gleich 0. Also wenn wir schreiben, eine Funktion kleiner gleich 0, meinen wir damit immer f von x kleiner gleich 0 für alle x in Omega. Und u sei eine Lösung, eine klassische Lösung von unserer Gleichung. Also u sei c2 Omega und c Omega quer, c2 im Innern, stetig auch über den Rand hinaus. Das erfülle unsere Gleichung minus Laplace u von x gleich f von x und f von x eben kleiner gleich 0 für alle x in Omega. Also angenommen, es gibt eine Lösung dieser Gleichung und diese Lösung gehört nicht zu Wärmequellen, sondern es gibt, wenn überhaupt, also entweder steht hier gleich 0 oder hier stehen irgendwelche Wärmesenken drin, dann kann dieses U kein Maximum haben im Innern oder noch genauer gesagt, es könnte natürlich sein, dass der ganze Raum ist einfach gleich warm, alles hat 20 Grad, die Wärme haben auch 20 Grad, dann ist im Innern ein Maximum, aber es ist natürlich am Rand einfach genauso warm. Das heißt, was wir zeigen können ist, dieses U hat, also ein Maximum muss es haben, ist eine stetige Funktion auf Omega quer, wir werden Omega auch immer beschränkt annehmen im Folgenden. Das ist eine stetige Funktion auf einer kompakten Menge Omega quer, das heißt, es muss ein Maximum geben und dieser Satz sagt uns, es muss ein Maximum auf dem Rand geben. Also es kann sein, dass im Innern auch ein Maximum liegt, wenn zum Beispiel alles konstant wäre, aber mindestens eins der Maxima muss auf dem Rand liegen. Dann nimmt U sein Maximum auf dem Rand d Omega an. Also das heißt, das ist ganz deutlich, mindestens ein globales, wenn wir von Maximum reden, reden wir hier immer von globalen Maxima, mindestens ein globales Maximum liegt auf dem Rand. Es muss globale Maxima geben, stetig auf kompakter Menge und mindestens eins davon muss auf dem Rand liegen. Ja, intuitiv würden wir das sofort erwarten. Stationäre Wärmeverteilung sollte so sein, dass nicht irgendwo Hitze entstehen kann, ein Hitzestau oder sowas, den kann es nicht geben, solange sich Hitze einfach nur diffusiv verteilt und von viel nach wenig fließt. Also solange wir nur das drin haben in unserem Modell, kann sich nirgendwo ein Hitzestau bilden. Wie sehen wir das an der Gleichung? Nun stellen Sie sich das kurz eindimensional vor. Im Eindimensionalen stände hier einfach die zweite Ableitung von U. Und dann steht hier was mit einem F, was kleiner gleich 0 ist. Also zweite Ableitung kleiner gleich 0 heißt, die Steigung nimmt höchstens ab. Das heißt, wir haben hier zweite Ableitung kleiner gleich 0. Nee, wir haben ein Minus noch davor, also zweite Ableitung größer gleich 0. Das heißt, die zweite Ableitung, die Steigung nimmt höchstens zu. Das heißt, wir haben eine linksgekrümmte Funktion. Für so eine linksgekrümmte Funktion würden wir das sofort glauben, wenn wir eine Funktion haben mit zweiter Ableitung größer gleich 0, ist links gekrümmt, das heißt, die kann unter Umständen ein Minimum da haben, aber die muss ihr Maximum entweder am linken oder am rechten Randpunkt haben. So was Entsprechendes gilt, oder andersrum nochmal argumentiert, wenn wir ein Maximum hätten, dann wüssten wir ja, in dem Maximum müsste die Funktion im Innern, wenn das Maximum im Innern wäre, dann wäre die Funktion entsprechend, müsste rechts gekrümmt sein. Das heißt, wir müssten eine zweite Ableitung haben, die kleiner gleich 0 ist. Also bis auf diesen Punkt gleich 0 würde das der Sache hier widersprechen. Und dieses Argument, wenn wir ein Maximum haben, dann ist zweite Ableitung kleiner gleich 0 und hier steht aber was mit größer gleich 0. Das können wir auch übertragen aufs Mehrdimensionale, wobei wir diesen Fall gleich 0, den klammern wir für den Moment erstmal aus. Also wir betrachten das Ganze erstmal mit einem F, was echt kleiner ist als 0. Betrachte zunächst den Fall dass klein f von x echt kleiner ist als 0 für alle x in Omega. Dann würden wir aus der eindimensionalen Motivation erwarten, dass wir zeigen können, dass es tatsächlich gar kein inneres Maximum geben darf. Und das kriegen wir direkt übertragen. Dann angenommen, es gibt ein inneres Maximum. Angenommen, es existiert ein inneres Maximum, also ein y in Omega, sodass u von y größer gleich ist alle anderen u von x für alle x in der kompletten Menge inklusive des Randes. Nun, dann ist dieses Maximum ist ja auch in jede Koordinatenrichtung ein Maximum. Also wenn es ein Maximum ist, egal, ein globales Maximum auf dem ganzen Gebiet, dann heißt das insbesondere, ich kann in jede Koordinatenrichtung, E1 jetzt, in jeden Einheitsvektor laufen und in jeden Einheitsvektor y plus t mal E1 hat ebenfalls in t gleich 0, also in dem Punkt y, ein Maximum mit E2 entsprechend. Das heißt, die Ableitungen in einzelne Richtungen an dieser Stelle uy müssen immer so sein, dass die zweiten Ableitungen das erfüllen, was im Eindimensionalen ein Maximum erfüllt. Im eindimensionalen Maximum gehört zu was, was rechts gekrümmt ist. Das heißt, im Eindimensionalen wissen wir, in einem Maximum muss gelten, dass unsere zweite Ableitung kleiner gleich 0 ist. Die Steigung muss fallen in einem Maximum. Also dann ist y ist Maximum in jede Koordinatenrichtung. Und das bedeutet, die zweite Ableitung von u an der Stelle y d² nach dxj² in der Stelle y, die muss kleiner gleich 0 sein für jede Koordinatenrichtung, die ich habe. Wir sind im n-dimensionalen, also haben unter Umständen n-Richtungen hier, xd1 bis xn. Naja, aber das heißt, jede zweite partielle Ableitung von unserem U ist kleiner gleich 0 und das bedeutet die Summe von den Dingern, also Laplace davon, ist kleiner gleich 0 und mit dem Minus davor sind wir größer gleich 0 und das kann nicht sein, wenn das F echt kleiner ist als 0. Also daraus folgt, wenn wir ein Maximum haben, dann muss in diesem Maximum automatisch gelten, dass Laplace U von Y kleiner gleich 0 ist, beziehungsweise mit dem Minus davor minus Laplace U von Y größer gleich 0 ist. Und das kann nicht sein, das widerspricht minus Laplace u gleich f echt kleiner als 0 in allen Punkten. Also das bedeutet, wenn die rechte Seite so wäre, wenn wir hier überall Senken hätten, also überall in diesem Raum die schöne Vorstellung, überall in diesem Raum eine Klimaanlage hätten, dann könnte es nicht sein, dass wir irgendwo im Inneren ein Maximum haben. Dann müsste das Maximum automatisch auf dem Rand liegen, denn wir haben ein Maximum und im Inneren kann es nicht sein. Also damit gezeigt, für f von x kleiner als 0 für alle x in Omega haben wir nicht nur gezeigt, dass ein Maximum auf dem Rand liegt, sondern wir haben sogar gezeigt, es gibt auch kein, alle Maxima müssen auf dem Rand liegen. Für f von x kleiner als 0 für alle x in Omega kann es kein inneres Maximum geben. Ja, was machen wir mit dem Fall f von x kleiner gleich 0? Das ist ja das, was wir eigentlich behauptet hätten. Und für f von x kleiner gleich 0 klappt das Argument nicht mehr. Denn der gleich 0-Fall, der ist hier durchaus noch dabei. Und der muss auch dabei sein. Denn Sie können sich zum Beispiel eine konstante Funktion vorstellen. Eine konstante Funktion löst Laplace u gleich 0. Also Randwerte konstant 20 Grad, überall hier in diesem Raum 20 Grad. Dann hätten wir Laplace gleich 0 und wir hätten innere Maxima. Denn jeder Punkt im Innern wäre dann ein Maximum. Und jeder Punkt im Innern wäre ja größer gleich alles andere drumherum. Das heißt, wenn wir den Fall betrachten, dass f von x kleiner gleich 0 ist, müssen wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Und man kann das Ganze aber wunderbar übertragen auf diesen Fall A. Also wenn wir angenommen, wir hätten nur innere Maxima, also das ist die Gegenbehauptung zu dem, was wir in der Aussage stehen haben, wäre ja der Aussage des Satzes ist nicht, es gibt kein inneres Maximum, das würde auch nicht gelten, konstante Funktion hätte innere Maxima, sondern die Aussage des Satzes ist, mindestens ein Maxima liegt am Rand. Das heißt, wenn das nicht gilt, würde das bedeuten, es gibt nur innere Maxima. Das bedeutet, wir haben Maxima im Innern, die größer sind als alles, was auf dem Rand ist. Also Teil B sei jetzt f von x wirklich kleiner gleich 0 für alle x in Omega. Und wir nehmen an, die Behauptung gilt nicht, also angenommen, kein Maximum liegt auf dem Rand. Ja, es muss aber welche geben. Die Funktion ist stetig auf der kompakten Menge Omega quer. Das heißt also, es muss ein Maximum geben. Das kann nicht auf dem Rand liegen. Das muss also in Omega liegen. Dieses y muss erfüllen, dass es größer gleich ist alle anderen Punkte in Omega. Nur größer gleich, es könnte ja sein, dass in Omega noch mehr innere Maxima liegen. Und es muss echt größer sein als alles, was auf dem Rand liegt. Denn auf dem Rand liegt ja kein Maximum. Also außerdem u von x, u von y echt größer als u von x für alle x im Rand von Omega. Und der Rand von Omega ist ebenfalls eine kompakte Menge. Das heißt also, dass u von y ist echt größer als das Maximum u von x, x auf dem Rand. Das heißt also, wir haben zwischen dem Punkt im Innern, den wir haben, und den Punkten auf dem Rand, da ist ein gewisser Abstand dazwischen. Und diesen Abstand können wir jetzt nutzen, um die Funktion so abzuändern, dass wir Teil A anwenden können. In Teil A haben wir gesehen, wenn das f so wäre, dass das f echt kleiner ist als 0, dann können wir kein inneres Maximum haben. In Teil B haben wir ein f, was unter Umständen auch gleich 0 sein kann, aber aus diesem gleich 0 müssen wir nur ein ganz, ganz bisschen dran wackeln, um aus dem gleich 0 einen echt kleiner als 0 zu machen. Das heißt, was wir machen ist, wir addieren auf unser u was drauf, was dafür sorgt, dass das f ein ganz, ganz kleines bisschen kleiner wird und das, was wir drauf addieren, uns aber dieses Maximum nicht kaputt macht. Wir haben ein bisschen Platz zum Wackeln, also wir haben einen Abstand zwischen dem inneren Maximum und dem, was auf dem Rand passiert. Das heißt, wenn wir was drauf addieren, was den Wert im Maximum nicht verändert und die Werte auf dem Rand nur ein bisschen verändert, dann bleibt das Ding inneres Maximum. Und dieses ganz bisschen, was wir drauf addieren, wenn das aber so ist, dass das f von gleich 0 auf kleiner als 0 runterzieht, dann haben wir einen Widerspruch zu dem, was wir in A gezeigt haben. Das heißt, was wir bräuchten, wäre eine Funktion, wo wir wissen, was das zugehörige f macht. Also wir brauchen eine Funktion, wo wir wissen, was Laplace davon macht und die entsprechend aber wenig macht. Ja, solche Funktionen kennen wir. Aber im Eindimensionalen wäre das wieder ganz einfach. Eine Funktion, wo Laplace, also zweite Ableitung, irgendein gewisses Vorzeichen hat, könnten wir einfach x² nehmen. Also die Funktion f von x gleich oder nennen wir sie h von x gleich x², die würde dafür sorgen, dass die zweite Ableitung wäre gleich 2. Also wenn wir sowas hier haben mit minus Laplace u gleich f, kleiner gleich 0, und wir würden auf das u dann im eindimensionalen x² drauf addieren, also bei minus minus x² abziehen, dann heißt das, wir haben minus 2 abgezogen, wenn wir nachdem wir Laplace angewendet haben, das heißt, wir hätten würden die rechte Seite um minus 2, also um 2 verringern. Und im Mehrdimensionalen können wir einfach das Analoge nehmen. Wir können im Mehrdimensionalen können wir die Funktion nehmen x1² plus x2², also eine Funktion, gerade die Norm von x zum Quadrat, die würde erfüllen, dass alle zweiten Ableitungen gleich 2 sind. Entsprechend Laplace davon ist einfach irgendeine feste Konstante. Und diese Funktion könnten wir nehmen, um unsere rechte Seite ein bisschen zu stören und von gleich 0 auf was Negatives zu bringen. Die können wir noch mit irgendeinem Parameter mal nehmen, damit die Störung ansonsten nicht zu groß war. Uns reicht ja eine beliebig kleine Störung. Und was wir noch sicherstellen wollten, war, dass in dem Punkt y unser Maximum, dass wir da nichts geändert haben, damit das Maximum weiterhin ein Maximum bleibt. Was wir deswegen nehmen, ist die Funktion h von x gleich Norm x minus y zum Quadrat. Dann haben wir weiterhin das schöne Verhalten, also das wäre gerade die Summe j gleich 1 bis n, xi minus y Quadrat, und das y ist dieses Maximum hier. Also unser y ist das Maximum, was wir im Innern haben. Also wir haben hier unser Gebiet Omega, wir haben hier irgendwo unseren Punkt y, hier ist es maximal. Und mit diesem y definieren wir uns diese Funktion h von x hier. Wenn wir die ableiten, das können wir ganz einfach machen, Laplace h von x ist jetzt offensichtlich, wenn wir das ableiten nach der j, muss hier ein J sein natürlich dann auch. Wenn wir das ableiten nach der i-ten Komponente, fällt nur der i-te Summand raus, und im i-ten Summanden kriegen wir gerade 2 mal xi bei der ersten Ableitung und 2 bei der zweiten Ableitung. Das heißt, wir kriegen für jede zweite partielle Ableitung ist einfach gleich 2. Das heißt, Laplace davon ist einfach gleich 2n. Das heißt, das ist eine Funktion, wo wir wissen, wie die sich auf Laplace auswirkt. Und wir wissen, die Funktion, deswegen haben wir sie so gewählt, die macht in y gerade gar nichts. Also h von y ist die gleich 0. Und jetzt nehmen wir uns die Funktion und addieren die drauf auf unser u. Also wir haben unser u, das erfüllt Laplace u von x mit minus davor ist gleich f von x. Wenn wir dann ganz bisschen h von x drauf addieren oder subtrahieren, müssen wir gleich gucken, welches Vorzeichen wir brauchen. Wenn man ganz, ganz bisschen h drauf addiert oder subtrahiert, sorgt dafür, dass aus dem kleiner gleich 0 dann echt kleiner 0 wird beim Laplace. Denn das hat ja eine Auswirkung auf das Laplace. Auf der anderen Seite macht h von x drauf addieren oder subtrahieren, ändert nichts am Maximum. Und wenn wir nur ein ganz, aber es ändert ein bisschen was am Rand. Aber wenn wir nur ein ganz, 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 ganz bisschen h drauf addiert oder subtrahiert haben, dann ist die Änderung am Rand nicht so groß, dass die den Unterschied zum Maximum ausgleichen kann. Das heißt, was wir jetzt machen ist, ich schreibe erstmal passendes Delta hin. Also wenn wir nur wenig genug h drauf addieren oder subtrahieren, erfüllt, jetzt haben wir hier ein bisschen Platz, die Funktion b von x gleich das u von x, was wir haben. Und jetzt nehmen wir hier plus oder minus Delta mal h von x mit der Richtung plus oder minus so gewählt, dass Laplace gerade, dass wir gerade von dem f kleiner gleich 0 auf echt kleiner 0 kommen und das Delta so klein gewählt, dass uns die Maximumseigenschaft nicht kaputt geht. Und das schreiben wir jetzt erst auf, was wir brauchen, dann sehen wir ja, ob wir da Plus oder Minus brauchen und wie das Delta sein muss. Also dieses Ding soll erfüllen, dass Laplace w minus Laplace w von x ist ja gleich minus Laplace u von x plus minus Delta, minus plus Delta Laplace h von x. Wir wissen, diese Geschichte hier, das ist gleich f von x. Das war echt kleiner gleich 0. Und wir möchten das, und das, was hier steht, wäre minus plus Delta mal Laplace h ist 2 mal n. Das heißt also, wir brauchen an der Stelle hier einen Minus, damit wir das auf echt kleiner 0 kriegen. Das heißt, wir wählen uns hier einen Delta größer als 0 und wählen uns hier ein Plus Delta H von x, dann kriegen wir hier entsprechend Minus raus und hier entsprechend Minus raus, dann ist das nämlich echt kleiner als 0. Das heißt, dieses W würde jetzt die Voraussetzungen von A, von unserem Teil A erfüllen und für dieses W könnte kein inneres Minimum, kein inneres Maximum besitzen. Ja, die Idee ist aber, wenn wir das Delta nur klein genug wählen, dann hat das W immer noch ein inneres Maximum, weil die Werte auf dem Rand so wenig verändert worden sind, dass die dieses innere Maximum nicht schlagen. Also dieses erfüllt dieses hier W, das minus Laplace W echt kleiner ist als 0 für alle x in Omega. Und die Frage ist, ist das W von y, also da, wo vorher das innere Maximum war, vielleicht ist das ja jetzt immer noch größer als der Rand, weil wir haben auf dem Rand ja nur ein ganz bisschen verändert. Und W von y wäre ja jetzt gleich U von y. Wir haben das H so gewählt, dass es in y gleich 0 ist. Das heißt, das W von y ist einfach gleich dem U von y. Wir wissen, dass U von y, das ist tatsächlich echt größer als das, was hier auf dem Rand passiert. Also das U von x und das ist auch echt, und wir haben hier noch ein bisschen Platz dazwischen. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist das Delta so zu wählen, dass das Delta so ist, dass das Delta mal dem H, was hier drauf addiert wurde, auf dem Rand, ja, schreiben wir es vielleicht hin. Also das soll immer noch größer sein als das Maximum von W auf dem Rand. Das Maximum von W auf dem Rand wäre aber gleich, kleiner gleich sogar, könnte sich ja was ausgleichen, dem Maximum von U auf dem Rand plus Delta mal dem Maximum von H auf dem Rand. Das sind alles stetige Funktionen, das heißt diese kompakte Mengen, das heißt diese Maxima gibt es tatsächlich. Das heißt, alles, was wir machen müssen, ist das Delta so klein zu wählen, dass dieser Ausdruck hier immer noch echt kleiner ist als U von Y, was ja W von Y ist. Das heißt, was machen wir also? Wir wählen uns das Delta so, dass dieses Ungleichheitszeichen hier gilt. Und das kriegen wir hin, da wir einen echten Abstand haben zwischen U von Y und diesem Maximum hier. Und so können wir direkt auflösen, das Delta mal Max H von X muss kleiner sein als U von Y minus Max U von X. Also für passendes Delta, nämlich Null kleiner Delta kleiner als, das brauchen wir hier, U von Y minus Maximum U von X Das ist eine positive Zahl nach unserer Annahme und das dann geteilt durch Maximum H von X 1 durch Maximum H von X x in d Omega. Wenn wir das Delta so klein wählen, dann kommt hier am Ende raus, dass das drauf addiert auf das Maximum von u von x immer noch kleiner ist als u von y und damit gleich w von y. Und das bedeutet, unser w, was wir hier haben, das heißt nicht, dass das y ein Maximum ist für das w, denn es könnte sein, dass durch die Abänderung das Maximum an irgendeine andere Stelle gerückt ist im Innern. Aber es ist immer noch dieser eine Punkt, der vorher das Maximum war, der ist immer noch größer als alles, was auf dem Rand passiert. Das heißt, auch wenn das Maximum vielleicht gewandert ist, ist es auf keinen Fall bis auf den Rand gewandert. Das heißt, dieses W, das W hat sein Maximum nicht am Rand, sondern W besitzt Maximum im Innern und erfüllt minus Laplace W echt kleiner als 0. Und das ist ein Widerspruch zu dem, was wir in A gezeigt haben. Das heißt, unsere Annahme in B ist falsch und unsere Annahme in B war, angenommen, kein Maximum liegt auf dem Rand. Das heißt also, für einen F auf der rechten Seite, die kleiner gleich 0 ist, also Wärmesenken oder keine Wärmequellen im Raum, muss das Maximum auf jeden Fall auf dem Rand angenommen werden, in dem Sinne, das kann zwar Maximum im Inneren geben, aber es liegt auf jeden Fall auf dem Rand, ein Maximum. Ja, und dieser Satz ist unglaublich mächtig. Also der bringt dieses physikalische Idee, dass sich die Dinge ausgeglichen haben müssen, bringt die auf den Punkt. Und den werden wir verwenden. Also aus dem werden wir sowohl Eindeutigkeit bekommen für die Lösung dieser Gleichung. Existenz werden wir nicht behandeln. Die ist sehr, sehr schwer in diesem klassischen Setting. Das ist einer der Gründe, auch warum man dieses schwächere Setting einführt, weil man da diese Existenz sehr viel leichter beweisen kann. Aber die Eindeutigkeit wird daraus folgern und letztlich wird auch die Konvergenz unserer numerischen Algorithmen letztlich aus diesem einfachen Prinzip folgen. Und das möchte ich, ja, vor der Pause schreiben wir da zumindest noch die Aussagen zu hin und werden die Trivialen davon beweisen. Also eine ganze Menge an Folgerungen von diesem Satz sehen wir sofort. Satz 2, 3, Folgerungen aus dem Maximumsprinzip, das sei... Also weiterhin Omega ist im ganzen Abschnitt, ich habe es, glaube ich, vorne nicht als Generalvoraussetzung formuliert, aber Omega ist im ganzen Abschnitt eine beschränkte offene Menge. Das F sei in diesem ganzen Satz immer eine stetige Funktion auf Omega. Teil A. Wenn wir ein Maximumsprinzip haben, haben wir selbstverständlich auch ein Minimumsprinzip. Also wenn wir jetzt keine Klimaanlagen in diesem Raum verteilen, sondern wir verteilen kleine Öfen in diesem Raum, und dann kann es auch nicht sein, dass wir es in diesem, dann gibt es in diesem Raum keinen Punkt, wo es irgendwie am kältesten ist, beziehungsweise der Punkt, wo es am kältesten, ein Punkt, wo es am kältesten ist, muss immer am Rand liegen. Es kann nicht sein, dass Sie hier irgendwo ein echtes Minimum haben im Raum mit Wärmequellen, wo der Rand auf eine gewisse Temperatur gehalten ist, wo Sie irgendwo eine Wärmesenke haben, wo die Wärme nicht hingekommen ist. Sondern je weiter Sie weggehen von den Öfen, umso kälter wird es, und am weitesten weg sind Sie eben am Rand. Das heißt, wir haben genauso ein Minimumsprinzip, und das folgt natürlich einfach aus dem Maximumsprinzip daraus, dass die Gleichung linear ist und wir können sie einfach mit minus 1 multiplizieren. Also angenommen, wir haben ein f, was größer gleich 0 ist, und u, C2-Funktion und stetig bis über den Rand hinaus, dass eine Lösung ist von minus Laplace U gleich F größer gleich 0 in Omega, dann nimmt das U sein Minimum auf dem Rand an. Ja, Beweis, wir nehmen das Ganze mal minus 1, minus U erfüllt minus Laplace U gleich minus F. Das erfüllt dann, das minus F ist dann kleiner gleich 0, das heißt minus U muss sein Maximum auf dem Rand annehmen und dann muss entsprechend U sein Minimum auf dem Rand annehmen. Also einfach diese Geschichte mal minus 1 genommen. Dann Teil B, es folgt aus diesem Satz auch diese Monotonie-Idee, die erstmal intuitiv fast noch leichter und eingängiger ist als dieses Maximumsprinzip. Also statt sich zu überlegen, dass es am wärmsten ist, wenn ich am weitesten weggehe von den Wärmequellen und damit am Rand sitze, wäre es fast noch intuitiver zu sagen, wenn ich die Wärmequellen weiter aufdrehe, dann wird die stationäre Wärmeverteilung auch noch höher sein. Entsprechend, wenn ich die Klimaanlagen noch mehr aufdrehe, wird es in diesem Raum auch überall kälter werden. Und das folgt ebenfalls direkt aus der Monotonie, aus der Linearität und dem Maximumsprinzip. Angenommen, wir haben zwei Lösungen, U und V, beide so glatt, wie wir das von den Lösungen verlangen, C2 und C auf der ganzen Menge mit inklusive Rand. Und angenommen, für die gilt, dass minus Laplace U kleiner gleich ist minus Laplace V. Also U gehört zu Wärmequellen, die kleiner gleich sind, den Wärmequellen, zu denen V gehört. Und damit der Vergleich passt physikalisch, müssen wir noch ein bisschen mehr fordern. Wir brauchen nämlich noch, wenn ich sage, ich drehe die Wärmequellen in diesem Raum überall mehr auf, dann wird es in diesem Raum auch insgesamt wärmer, das würden Sie alle nicken, aber nur dann, wenn das, was am Rand passiert, gleich gehalten wird. Also wenn ich die Wärmequellen in diesem Raum überall aufdrehe und kühle aber die Wände viel, viel weiter runter, dann wissen wir nicht, was passiert. Aber wenn ich den Rand gleich halte oder den Rand auch in dieselbe Richtung abändere wie die Wärmequellen, dann sollte es überall wärmer werden. Also angenommen minus Laplace U kleiner gleich minus Laplace V in Omega. Und wir meinen mit der Schreibweise immer für alle x, also minus Laplace U von x kleiner gleich minus Laplace V von x für alle x in Omega. Und außerdem U kleiner gleich V auf dem Rand von Omega, meinen damit U von x kleiner gleich V von x für alle x in d Omega. Dann gilt U kleiner gleich V in Omega. Also U von x kleiner gleich V von x in Omega. Also wenn Sie so eine stationäre Wärmeverteilung haben, dann kann es nicht sein, dass Sie an einer Stelle drehen Sie die Heizung auf und dann wird es auf einmal an einer anderen Stelle im Raum wird's kälter, weil Sie, wenn ich hier die Heizung aufgedreht habe, kann es nicht sein, dass es da drüben irgendwo kälter wird dadurch. Auch da der Beweis ganz einfach, wir wenden auf U minus V unser Maximumsprinzip an. Und dann kriegen wir entsprechend raus, das Maximum muss auf dem Rand liegen und wir kriegen, wenn U kleiner gleich V ist, dann sehen wir, das Maximum ist nur kleiner gleich oder größer gleich 0. Also auch das direkt eine Folgerung aus der Linearität. Ebenfalls eine Folgerung aus der Linearität ist, dass wir Eindeutigkeit haben. Das können wir erstmal so formulieren. Die Nullfunktion ist die einzige Lösung U in C2 Omega geschnitten C Omega quer von minus Laplace U gleich 0 und U auf dem Rand gleich 0. Also wenn ich den Rand auf Nulltemperatur halte, habe keine Wärmequellen, keine Wärmesenken, dann kann in diesem Raum auch nur Nulltemperatur herrschen. Und das bedeutet aber auch sofort, dass wenn wir hier eine Lösung haben von minus Laplace U gleich irgendein F mit irgendwelchen Randwerten, dann kann es keine zweite Lösung geben, die dasselbe erfüllt, wo Laplace davon das gleiche ist und die gleichen Randwerte hat. Denn die Differenz der beiden Lösungen würde das hier ja mit 0 erfüllen und das heißt, die Differenz der beiden Lösungen müsste die Nullfunktion sein. Also daraus folgt, dass über die Existenz von Lösungen, es ist noch nichts gesagt, wir wissen noch nicht, ob überhaupt unsere stationäre Wärmeverteilungsgleichung eine Lösung hat, aber wir wissen, stationäre Wärmeleitungsgleichung mit vorgegebenen Randwerten kann auf jeden Fall nicht mehr als eine Lösung haben. Also das bedeutet, eine Lösung U in C2 Omega C Omega quer von minus Laplace U gleich F ist, schreiben wir es ganz deutlich, wenn sie denn existiert, also ist nicht klar, ob sie existiert, aber wenn sie existiert, eindeutig durch F und den Randwerte von U, sogenannte Dirichlet-Randwerte von U bestimmt. Entspricht also dem, was wir physikalisch erwartet haben. Wenn wir wissen möchten, was ist die stationäre Wärmeverteilung hier im Raum, müssen wir wissen, welche Wärmequellen haben wir im Raum und was passiert am Rand. Wenn wir das beides wissen, dann ist damit eindeutig festgelegt, was passieren muss im stationären Wärmefall. Ja, man kann das Ganze noch ein bisschen weiter treiben. Wir können nämlich daraus auch noch Stabilitätssätze uns überlegen. Stabilitätssätze in dem Sinne, wenn wir an dem F oder an den Randwerten von dem U ein bisschen wackeln, dann können wir auch an der Lösung nur ein bisschen gewackelt werden. Auch das ist physikalisch irgendwo intuitiv. Wenn wir die Klimaanlage ein bisschen weiter aufdrehen, dann wird es in diesem Raum nicht schlagartig unglaublich viel kälter werden, sondern eine kleine Änderung in den Öfen oder in den Klimaanlagen, eine kleine Änderung der Randtemperatur wird auch nur eine kleine Änderung auf die Temperatur im Innern haben. Die erste Form, wie wir das formulieren können, ist, wenn wir zwei Lösungen haben, U1, U2 in C2 Omega geschnitten C Omega quer, die erfüllen, dass minus Laplace U1 gleich F ist und minus Laplace U2 auch gleich F ist. Also wir haben zwei Lösungen zu denselben Wärmequellen, aber vielleicht verschiedenen Randtemperaturen. Dann ist die Änderung in der Unterschied in der Randtemperatur beschränkt uns den Unterschied, der hier im Raum herrschen kann. Dann ist also das Maximum von U1 von x minus U2 von x für x in Omega, das ist nicht mehr als das Maximum U1 von x minus U2 von x auf dem Rand von Omega. Auch das wird direkt aus Maximumsprinzip folgen, denn die Differenz der beiden muss ihr Maximum ja auf dem Rand haben. Naja, und wenn es im Innern nicht mehr ist als auf dem Rand, dann ist es insgesamt auch inklusive des Randes nicht mehr als auf dem Rand. Und dann können wir uns das kleiner hier auch sparen, weil der Rand ist ja jetzt links auch dabei. Das heißt, dann gilt hier wirklich eine exakte Gleichheit, also das Maximum über alle Punkte ist gleich dem Maximum nur über den Rand. Und das können wir als eine Stabilitätsaussage interpretieren, denn Sie können ja sagen, was hier steht, das können Sie auch sagen, Sie haben den Raum der stetigen Funktionen, der ist zum Beispiel, haben wir ganz am Anfang der Vorlesung für Picard-Lindelöf mal gezeigt, auf dem Übungsblatt sogar, Raum der stetigen Funktionen ist ein Banach-Raum mit der Supremumsnorm und was hier steht, ist ja nichts anderes als die Supremumsnorm von U1 minus U2. Also das bedeutet, dass hier wäre die Supremumsnorm von U1 minus U2 auf dem Rand, in dem Randraum, d Omega. Das heißt also, die Randwerte haben, wenn wir die Wärmequellen konstant halten, wenn wir die gleichen Wärmequellen haben, dann hat eine Änderung in den Randwerten eine stetige Auswirkung auf die Änderung der Werte überall im Raum. Ja, der Satz geht noch ein bisschen weiter. Ich möchte Ihnen aber die vier Teile sind alles welche, die wir schon, während ich sie angeschrieben habe, bewiesen haben. Deswegen möchte ich Ihnen die gerade schnell die Beweise noch vier Stichwörter zusammenfassen und den Rest des Satzes machen wir dann nach der Pause. Also Teil A wäre, wenn wir ein Maximumsprinzip haben, haben wir auch ein Minimumsprinzip. Das ist offensichtlich, alles was wir dafür machen müssen, ist das Maximumsprinzip auf minus U anwenden. Also Teil A, wende Maximumsprinzip auf minus U an und dann wissen wir, minus U erfüllt minus Laplace von minus U ist gleich minus F ist kleiner gleich 0, also muss minus U sein Maximum auf dem Rand annehmen und wenn minus U sein Maximum auf dem Rand annimmt, muss U sein Minimum auf dem Rand annehmen. Teil B. Angenommen, wir haben hier zwei Funktionen und die Laplace von der einen ist kleiner gleich Laplace von dem anderen U kleiner gleich V. Nun, angenommen, wir ziehen die voneinander ab, dann hätten wir hier minus Laplace U minus V, minus Laplace U minus V wäre kleiner gleich 0. Das heißt, minus Laplace U minus V würde das erfüllen, was wir brauchen für das Maximumsprinzip. Minus Laplace U minus V wäre kleiner gleich 0, das heißt, minus, also U minus V würde nur zu Klimaanlagen im Raum gehören, das heißt, das U minus V müsste sein Maximum auf dem Rand annehmen, weil minus Laplace U minus V kleiner gleich 0 ist. U minus V nimmt sein Maximum auf dem Rand an, U minus V ist aber kleiner gleich 0 auf dem Rand. Das heißt, das Maximum, die 0, also das Maximum liegt auch auf dem Rand. Auf dem Rand haben wir aber nur Werte kleiner gleich 0. Das heißt, das Maximum muss kleiner gleich 0 sein. Das heißt, U minus V ist überall. Das Maximum von U minus V ist kleiner gleich 0. Das heißt, U minus V ist kleiner gleich 0. Und das heißt, U ist kleiner gleich V. Also B folgt aus Maximumsprinzip angewendet auf U minus V. Teil C, warum ist die Nullfunktion die einzige Lösung von dieser Geschichte hier? Nun, wir haben gleich Null hier auf der rechten Seite, das heißt, wir können sowohl Maximumsprinzip als auch Minimumsprinzip anwenden. Maximumsprinzip sagt uns, dass U nimmt sein Maximum am Rand an, am Rand ist es aber gleich Null, das heißt, das Maximum ist kleiner gleich Null. Also sogar gleich 0, es nimmt ein Maximum auf dem Rand an, wir sind genau gleich 0, das Maximum ist tatsächlich genau 0. Ja, auf der anderen Seite können wir auch das Minimumsprinzip anwenden. Das heißt, das Minimum ist auch auf dem Rand, Minimum ist auch gleich 0, das heißt, Maximum ist 0, Minimum ist 0, das heißt, das U muss gleich 0 sein. Und das zweite folgt dann direkt, denn wenn wir zwei Lösungen haben, dann wäre die Differenz der beiden Lösungen, würde das hier erfüllen. Also wenn wir eine Differenz von zwei Lösungen haben, die das gleiche F haben, gleiche Randwerte haben, dann würde die Differenz ja gerade diese Geschichte hier erfüllen. Also Teil C folgt aus Maximums- und Minimumsprinzip. Und D haben wir noch angenommen, wir haben zwei Lösungen, die das hier beide erfüllen. Dann können wir wieder die beiden voneinander abziehen. Dann wäre also minus Laplace U1 minus U2 wäre gleich 0. Das heißt, wir könnten Maximumsprinzip oder Minimumsprinzip anwenden. Und damit kriegen wir beide Vorzeichen, die wir brauchen, um hier den Betrag abzuschätzen. Also U1 minus U2 erfüllt minus Laplace U1 minus U2 gleich 0. Das heißt, U1 minus U2 nimmt sowohl sein Maximum als auch sein Minimum auf dem Rand an. Das heißt, U1 minus U2 ist kleiner gleich dem Maximum U1 minus U2. U1 minus U2 ist aber auch größer gleich dem Minimum von U1 minus U2. Das heißt, der Betrag von dem einen ist kleiner gleich dem Betrag von dem anderen auf dem Rand. Und damit haben wir das Maximum im Innern abgeschätzt durch das Maximum der Beträge auf dem Rand. Also Teil D folgt ebenfalls aus Max- und Min-Prinzip. Ja, wie gesagt, wir haben noch zwei weitere Aussagen in dem Satz drin, aber vorher machen wir eine Viertelstunde Pause und machen entsprechend um 20 nach weiter. Ja, ich möchte Ihnen, wir haben direkt eine Frage.
Ja, genau, nochmal zu dem Beweis gerne. Von dem Punkt D.
Ja.
An welcher Stelle genau braucht man dann nochmal das Minimumsprinzip?
Ja, wegen dem Betrag sollten wir es brauchen. Sind es aus? Also Satz 2.3d. Die Behauptung war, das Maximum. Also wir haben zwei Funktionen, U1, U2, das ist nicht ganz ordentlich, U1, U2, beide so glatt, wie wir das annehmen von unserer Lösung, C2 Omega, C Omega quer. Und wir haben minus Laplace U1 ist dasselbe wie minus Laplace U2, die gehören beide zu denselben Wärmequellen bzw. Senken. Dann ist das Maximum x in Omega quer U1 von x minus U2 von x gleich dem Maximum über den Rand. Und zwar nicht nur das Maximum der Differenz, sondern auch der Beträge. Und dann ist es allen anderen auch klar, also wenn Sie die Differenz abschätzen wollen, wenn Sie den Betrag abschätzen wollen, brauchen Sie die Abschätzung nach oben und nach unten. Also Sie können es zum Beispiel dadurch abschätzen, dass Sie einmal U1 minus U2 abgeschätzt haben nach oben und U2 minus U1 abgeschätzt haben nach oben. Denn dann haben Sie eine Abschätzung sowohl für den positiven als auch für den negativen Fall. Und für den einen Fall U1 minus U2 hätten wir entsprechend das Maximumsprinzip und für den anderen U2 minus U1 verwendet, da trifft das Maximum ist wie das Minimumsprinzip auf U1 minus U2 verwendet. Also Sie können entweder das Maximumsprinzip zweimal nehmen, einmal auf U1 minus U2 und einmal auf U2 minus U1, oder Sie nehmen einmal Maximums- und Minimumsprinzip auf U1 minus U2. Ja, dann möchte ich gerne mit Ihnen noch zwei weitere, nicht ganz so triviale oder nicht ganz so einfache Folgerungen daraus besprechen. Und zwar die eine Folgerung ist, dieser Teil D, den ich gerade nochmal eingeschrieben habe, der zeigt ja schon mal eine Stabilität, dass die Lösung abhängt stetig von den Randwerten. Das heißt, wenn ich zwei Lösungen habe mit selben Wärmequellen, dann ist eine kleine Änderung in den Randwerten, sorgt dafür, dass ich nur eine kleine Änderung im Inneren bekomme. Man kann das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter treiben. Auch eine kleine Änderung in den Wärmequellen macht natürlich auch nur eine kleine Auswirkung auf die Lösung. Das wäre Teil E des Satzes. Es existiert eine Konstante C größer 0 und dieses C kann durchaus von der Menge Omega abhängen. Also wenn die Menge Omega anders aussieht, dann kann es sein, dass dieses C auch immer größer wird, zum Beispiel für immer größeres Omega, so dass, ich schreibe es hier sehr kurz, das hier soll heißen in Klammern C gleich C von Omega. Ich glaube vielleicht in den ganzen Klammern wird das ziemlich schlecht lesbar. Es existiert ein C größer 0, abhängig von Omega, sodass für jede Lösung U in C2 Omega geschnitten C Omega quer gilt, dass die unendliche Norm von Omega, also das Maximum über alle Werte x in Omega quer, diese Geschichte hängt nicht nur davon ab, was das U auf dem Rand macht, sondern es hängt auch stetig davon ab, was das Laplace U macht. Also das Maximum von U von x, der Betrag davon, das ist kleiner gleich dem Maximum Betrag U von x auf dem Rand, x in d Omega, plus diese Konstante c, die von der Menge Omega abhängt, mal das Supremum von Laplace u x in Omega. Und beachten Sie die Feinheit, wenn wir annehmen, dass u ist in c2 Omega, dann heißt das, im Innern sind wir zweimal stetig differenzierbar. Das heißt, wir sind eine stetige Funktion in Omega. Aber damit ist nicht gesagt, dass zum Rand hin nicht zum Beispiel eine Singularität auftritt. 1 durch x ist auch eine stetige Funktion auf dem offenen Intervall 0, 1. Also es könnte durchaus sein, dass Laplace u Singularitäten hat und gar kein Maximum existiert. Wenn wir zum Rand von Omega hingehen, könnte es durchaus sein, dass dieses Laplace u hier gegen unendlich abhaut. Und das bedeutet, also insbesondere gilt für zwei Lösungen oder für zwei Funktionen, für U1, U2 in C2 Omega geschnitten, C Omega quer, dass, wenn das U1 und das U2 sich nur ein bisschen unterscheiden auf dem Rand und nur ein bisschen unterscheiden in den Wärmequellen, unterscheiden sich U1 und U2 insgesamt nur ein klein bisschen. Wir können diese Geschichte ja anwenden auf U1 minus U2 und dann steht da U1 minus U2 in der unendlichen Norm ist kleiner gleich dem Maximum x in d Omega Betrag U1 von x minus U2 von x plus Konstante mal das Supremum Laplace U1 minus Laplace U2 x in Omega. Also kleine Änderung am Rand, kleine Änderung in den Wärmequellen heißt kleine Änderung der Temperatur insgesamt. Und Teil F ist noch eine gewisse Erweiterung davon. Wir hatten jetzt erstmal nur die stationäre Wärmeverteilung uns angeschaut und haben gesagt, okay, es darf irgendwelche Wärmequellen, Wärmesenken geben, aber es darf sonst nichts geben. Es darf keine Konvektionsphänomene geben, keine Absorptionsphänomene. Konvektion kann uns sicherlich was kaputt machen. Also wenn wir irgendwo einen Transport hätten, wenn wir hier noch einen Wind durch den Raum wehen haben und der Wind weht die warme Luft immer da hinten in die Ecke rein oder der Wind weht so, dass er die ganze warme Luft hier förmlich an die Tafel weht, sollte einen inneren Punkt nehmen, dann können wir dem Maximumsprinzip natürlich widersprechen. Also es kann durchaus sein, dass wir einen Wind haben und die Temperatur transportiert wird, dass wir doch irgendwo ein Maximum im Innern haben, weil der Transport zum Beispiel alles zu diesem Punkt hingegen der Wärme. Aber wenn wir eine Absorption haben, würden wir annehmen, dass das Ganze immer noch gilt. Also wenn ich jetzt nicht nur richtige Wärmesenken habe, die also nach unserer Modellierung pro Zeiteinheit eine gewisse Masse von unserem diffundierenden Stoff oder eine gewisse Energiemenge von der Temperatur rausnehmen, sondern wenn wir was haben, dass die Wärme von sich aus verschwindet, also aufgrund von irgendwelchen Abkühlungsphänomenen verschwindet die in einer gewissen Zeiteinheit, verschwindet einfach die Hälfte der Wärmeenergie da. Oder wenn wir ein Diffusionsphänomen haben, die Hälfte der Masse der Teilchen verschwindet in einer gewissen Zeiteinheit aufgrund von irgendeiner chemischen Reaktion oder dem radioaktiven Zerfall, dann würden wir annehmen, dass dieses Maximumsprinzip zumindest in die eine Richtung immer noch gilt. Denn wenn Dinge verschwinden, dann kann es erst recht kein Maximum geben im Inneren. Also wenn wir keine Wärmequellen haben, dann muss das Maximum am Rand liegen und das wird auch dann immer noch gelten, wenn wir im Inneren vom Gebiet die Wärme auch noch von sich aus verschwinden kann. Das macht es ja höchstens noch kleiner. Und das kann man ebenfalls formulieren. Also Teil F, angenommen wir haben Koeffizienten C und F, beide stetig auf Omega. Das C soll der Absorptionskoeffizient sein, größer gleich 0. Das F die Wärmequellen kleiner gleich 0, also nur Wärme senken. Und das U C2-Funktion auf Omega, C auf Omega quer, erfülle das minus Laplace U plus CU gleich F ist kleiner gleich 0, also nach unserer Modellierung, nach dieser Diffusionsmodellierung würde das bedeuten, wenn ein C, ein positives C, was hier steht, heißt, dass ein gewisser Anteil von unserer Masse, die wir mit U ausdrücken, oder unserer Wärmeenergie pro Zeiteinheit verschwindet, während das F eine absolute Anzahl von Teilchen, eine absolute Masse ist, die dazukommt pro Zeiteinheit, heißt dieses C mal U, dass ein gewisser Anteil von dem, was schon da ist, verschwindet. Dann würden wir intuitiv immer noch erwarten, dass das Maximum von U am Rand angenommen wird, also dass das Maximum von U, x aus Omega quer, dass das kleiner gleich sein muss dem Maximum von U auf dem Rand d Omega. Das gilt auch fast. Das Ganze gilt und die Intuition gilt, solange wir an positive Wärme denken. Jetzt könnte, also solange wir hier eine positive Lösung haben, sorgt das CU dafür, dass ein positiver Anteil verschwindet. Also wenn wir in diese Diffusionsmodellierung reingehen, dann stand da UT auf der einen Seite und dann kam dann ein Minus, auf der anderen Seite ein Minus CU vor, das hat man auf die andere Seite gebracht und ich stehe das jetzt hier mit dem Plus da. Das heißt, da steht ein UT gleich minus CU, ein gewisser Anteil von dem der Teilchen, die da sind, verschwinden. Das heißt, das UT ist positiv, wenn, nochmal, das UT ist negativ, wenn das C positiv ist und das U positiv ist. Jetzt ist die Frage, was ist, wenn wir eine negative Zahl da stehen hätten, also wenn das U was Negatives wäre, wenn wir eine negative Teilchenanzahl annehmen würden. Das kann ja durchaus Sinn machen. Sie können sich irgendwelche Teilchen vorstellen, die sich gegenseitig vernichten und wo Sie dann sagen könnten, wir haben ja irgendwo zu wenig Teilchen. Das heißt, Sie könnten sich so eine Diffusionsmodellierung auch anschauen mit einer negativen Teilchenanzahl zum Beispiel. Oder bei der Temperatur ist die Frage, wo wir das Nullniveau hinlegen, dass wir uns da unter Umständen auch was Negatives mit einhandeln. Und wenn wir hier ein negatives U drin haben und Sie denken zurück an die Gleichung, woher das kam, UT gleich minus CU, dann würde ein negatives U dafür sorgen, dass von diesen negativen Teilchen, also wenn wir vorher minus 100 Teilchen da haben, würden von diesen negativen Teilchen die Hälfte verschwinden. Das heißt, wir hätten aus dem minus 100 Teilchen wären minus 50 Teilchen geworden. Das heißt, dieser Absorptionsfaktor, der drückt das Ganze nach unten, nur für ein positives U. Haben wir ein negatives U, drückt das nach oben. Das heißt, der drückt das eigentlich nicht runter, sondern der drückt das zu Null hin. Das heißt, wir müssen in dieser Formulierung hier aufpassen, das Ganze klappt nur dann, das Maxima nicht verschwinden. Das klappt nur dann, wenn das U positiv ist. Wenn wir ein negatives U hätten, dann würde durch das zu Null hindrücken, könnte durchaus ein Maximum entstehen. Und deswegen, wir werden es beim Beweis sehen, ist das, was da rauskommt, ist das Maximum über 0 und diesen Ausdruck hier. Das heißt also, wenn das U ein positives Maximum hat am Rand, dann ist das auch wirklich das Maximum. Und es kann aber sein, bei einem negativen U kann es durchaus sein, dass das Maximum doch nicht am Rand liegt, aber dann muss das U auch wirklich überall negativ gewesen sein. Also entweder U ist überall kleiner gleich 0 oder U hat sein Maximum auf dem Rand. Wenn das U irgendwo größer gleich 0 ist, dann muss das U automatisch sein Maximum auf dem Rand haben. Ja, das möchte ich Ihnen gerne noch beweisen. Beweisen wir D ruhig mit, oder? Ich habe vorhin so ein bisschen fragende Gesichter noch gesehen. Also beweisen wir D, wo die Frage am Anfang kam, beweisen wir das ruhig noch mal ausführlich mit. Also Beweis Teil D, wie war das da mit dem Maximums- und Minimumsprinzip? Also angenommen, wir haben diese beiden Lösungen hier, dann wissen wir ja, dass U1 minus U2 erfüllt minus Laplace U1 minus U2 ist gleich 0. Das heißt, wir können sowohl Maximumsprinzip als auch Minimumsprinzip drauf anwenden. Und das bedeutet mit dem Maximumsprinzip, dass U1 von x minus U2 von x kleiner gleich ist dem Maximum x aus d Omega U1 von x minus U2 von x. Das ist offenbar auch kleiner gleich dem Maximum, wenn ich hier Beträge genommen hätte, dann ist es ja immer kleiner gleich seinem Betrag. Damit habe ich die Behauptung aber noch nicht komplett gezeigt, und die Behauptung ist ja, dass für alle x in Omega quer der Betrag von diesem Ausdruck kleiner gleich dieser rechten Seite hier ist. Das heißt, ich muss noch das zeigen, dass minus diesem Ausdruck hier, dass das auch entsprechend größer gleich minus, also dass der Betrag könnte ja auch minus diesem Ausdruck sein. Also minus diesen Ausdruck muss ich ebenfalls dadurch abschätzen. Und das können wir machen, zum Beispiel durch das Minimumsprinzip, dann passt es zu dem, wie wir es vorhin aufgeschrieben haben. Indem wir das Minimumsprinzip anwenden, wissen wir, dass U1 von x minus U2 von x größer gleich ist dem Minimum U1 von x minus U2 von x, x in d Omega. Das Minimum von diesem Ausdruck ist aber immer größer gleich minus diesem Maximum hier. Ich schreibe es erst hin, dann sehen wir direkt, dass es so ist. Denn dieser Ausdruck ist ja größer gleich als irgendeine negative Zahl. Für die negative Zahl wäre das für dieses, wäre der Betrag wäre kleiner gleich dem, was hier höchstens vorkommen kann. Also wenn es im Positiven größeres Maximum hat als diese negative Zahl, wäre das ja erst recht erfüllt. Also das heißt, diese Geschichte ist auch größer gleich minus dem Maximum, und damit ist also auch U1, ist also auch minus U1 von x minus U2 von x ebenfalls kleiner gleich dem Maximum U1 von x minus U2 von x, x in d Omega für alle x in Omega. Ja, und damit haben wir eine Zahl und ihr Negatives abgeschätzt durch dieselbe positive Konstante. Damit haben wir den Betrag dieser Zahl abgeschätzt. Und der Betrag ist entweder diese Geschichte hier oder diese Geschichte hier. Ja, dann haben wir Teil E. Teil E war die Geschichte, dass wir die Stabilität, dass sich die auch auf die Wärmequellen ausdehnt. Also auch eine kleine Änderung in den Wärmequellen hat nur eine kleine, hat nur eine kleine Änderung der Temperatur zur Folge. Die Idee dabei ist, wie wir das zeigen, also auch da wenden wir das Maximumsprinzip drauf an. Und was wir machen werden ist, also wir möchten in Teil E gerne zeigen, dass wir eine Funktion abschätzen können durch ihr Maximum über den Rand plus das Maximum über das, oder das Supremum muss man da sagen, das Supremum über das, was Laplace von U macht. Und das Ganze werden wir zurückführen auf das Maximumsprinzip, indem wir sagen, wir vergleichen das U mit einer anderen Funktion, von der wir wissen, was Laplace davon macht. Und diese andere Funktion werden wir so konstruieren, dass wir uns einen V konstruieren, wo Laplace V gerade dieser Ausdruck hier ist. Also Laplace V wird dieses Supremum hier sein. Dann ist Laplace V was, was immer größer ist als Laplace U. Und das V werden wir wirklich konstruiert bekommen, sodass wir es in der Hand haben. Das heißt, dann wissen wir, dass U kleiner ist, kleiner gleich als das V. Und über das V wissen wir, wie es aussieht. Dann wissen wir, haben wir entsprechend die Schranke von dem U in der Hand. Also die Idee wäre, wir konstruieren uns ein V, sodass minus Laplace V von x gleich ist dem Supremum über Laplace U. Da muss ich hier eine andere Variable nehmen, Xi in Omega. Und wenn wir es dann noch schaffen, dass das V auch noch größer gleich ist, also dann ist minus Laplace V auf jeden Fall immer größer gleich minus Laplace U. Und wenn V auch noch größer gleich U ist, dann kriegen wir damit was hin, was uns das U nach oben beschränkt. Und in diesem V wird irgendwie das Laplace U, wird ja das Supremum von Laplace U wird drinstecken. Das heißt, das wird uns gerade die Abschätzung geben, die wir zeigen wollen. Um das zu machen, ich baue das so ein bisschen als Lückentext auf. Das heißt, ich werde erstmal das Kanonische ansetzen für das V und dann werden wir, wenn wir den Beweis damit probieren, ich lasse ein paar Lücken und dann werden wir feststellen, uns fehlt noch was, dann füllen wir die Lücken entsprechend auf währenddessen. Also was wir zunächst machen werden dafür ist, zunächst dieses Supremum hier kurz unter Kontrolle bringen. Bei diesem Supremum haben wir das Problem, dass das Supremum könnte ja durchaus unendlich sein. Es könnte ja sein, dass das Laplace U gleich unendlich groß wird, eine Singularität hat zum Rand hin. Aber wenn das der Fall ist, dann steht hier in unserer Aussage auf der rechten Seite ein Unendlich. Also ist die Frage, wie wir das Ganze definieren, aber wenn wir sagen, Supremum von einer unbeschränkten Funktion, definiert man typischerweise so, dass Supremum gleich unendlich ist. Und typischerweise ist die Konvention, dass Sie sagen, eine Ungleichung, wo unendlich auf der rechten Seite steht, ist immer erfüllt. Und mit diesen beiden üblichen Konventionen ist diese Ungleichung dann einfach erfüllt, wenn das Supremum gleich unendlich ist. Also wir können uns gleich auf den Fall beschränken, dass dieses Supremum nicht unendlich ist, weil ansonsten haben wir hier nichts zu zeigen. Also jetzt, das war die Idee, der richtige Beweis wäre für Supremum Laplace U von x gleich unendlich, x in Omega ist die Behauptung erfüllt. Sei also das Supremum kleiner als unendlich, also Laplace U beschränkt. So, wir möchten uns eine Funktion, die Idee wäre, wir konstruieren uns eine Funktion, die beim Laplace einfach den schlimmsten, das schlimmstmöglichen Wert hier hat. Von dem. Und das können wir wieder ähnlich machen, wie wir das vorher gemacht hatten. Wir hatten diese Norm x-Quadrat-Funktion, also das, was x-Quadrat im Eindimensionalen wäre, entsprechend Summe xi-Quadrat über alle Komponenten aufsummiert oder einfach Norm von x zum Quadrat, ist was, was Laplace gleich 2 hat, beziehungsweise 2n hat in n-Dimensionen und minus Laplace entsprechend minus 2n hat. Das heißt, wir kennen eine Funktion, wo Laplace darauf angewendet was Konstantes ergibt. Das heißt, der erste Ansatz, den wir wählen könnten, wäre, wir nehmen diese Funktion, von der wir wissen, was Laplace macht, einfach was Konstantes, und wir nehmen die mal dem, was Laplace sein soll. Also was wir machen ist, wir definieren uns entsprechend mit ein paar kleinen Lücken dabei, die wir nachher füllen werden. Wir definieren uns w von x als Norm von x Quadrat. Dann gilt, dass minus Laplace w von x gleich ist. Das wäre ja, hatten wir schon an der Tafel, Summe xi Quadrat. Wenn wir das ableiten, jeweils 2 mal, kommt immer 2 raus. Also haben wir insgesamt 2n. Minus Laplace w von x wäre also gleich minus 2n. So, und mit diesem W können wir uns definieren, V von x als die Funktion, die hier diesen Wert haben soll, der soll rauskommen bei Laplace V, also minus Laplace V soll gerade dieser Wert ergeben. Das heißt, wir nehmen uns das W, was wir schon kennen, und dann mal dem Supremum, also das hat ein konstantes Laplace, und dann mal dem, was rauskommen soll, Supremum Laplace U Alexin Omega. Das klappt schon fast. Mit den Konstanten müssen wir noch ein bisschen gucken, weil das W, wenn wir jetzt Laplace von V, also dann ist Laplace von V, ja, ich hätte gerne, dass hier einfach dieses Supremum rauskommt. Das tut es im Moment noch nicht. Im Moment käme raus minus 2n mal dieses Supremum. Das heißt, ich müsste dieses W, was hier steht, noch durch minus 2n teilen. Oder damit es konsistent ist, mit dem wir es im Skript aufgeschrieben haben, wir nehmen das W so, dass wir das noch minus 1 durch n nehmen. Dann haben wir hier als Laplace, minus Laplace von W kommt dann einfach nur noch 2 raus. Und dann müssen wir noch einmal durch 2 teilen an der Stelle hier. Passt es tatsächlich, dann ist das Laplace von V, gibt an der Stelle hier einfach nur, also minus Laplace von V gibt an der Stelle hier einfach nur 1, und das, was hier rauskommt, ist ja konstant in x. Das heißt, auf die Art und Weise haben wir uns ein V konstruiert, was den Wert, den schlimmstmöglichen Wert, den Laplace U annimmt. Das haben wir auch, das haben wir bei Laplace V einfach überall. Und das V ist was, ja, was wir recht gut kennen. Also die Funktion kennen wir ja, über die haben wir viel in der Hand. Das hier ist einfach eine Konstante. Das heißt, wenn wir jetzt rauskriegen, dass das U kleiner gleich dem V ist, dann haben wir eine Schranke für das U. Also minus Laplace V ist jetzt gleich das Supremum über Laplace U von Xi. Xi in Omega. Ja, und insbesondere heißt das, das ist größer gleich minus Laplace U von x für alle x in Omega. Ja, und jetzt würde ich gerne einfach unser Monotonieprinzip anwenden, unsere Folgerung aus dem Maximumsprinzip. Wenn das V so ist, dass minus Laplace V größer gleich ist, minus Laplace U, heißt das V gehört zu größeren Wärmequellen als das U. Das heißt, V von x ist größer gleich dem U von x, schreiben wir es gleich so rum, U von x ist kleiner gleich dem V von x für alle x in Omega. Nun, das würde aus B folgen. Aber das ist noch nicht alles, was wir brauchen, um B anzuwenden. Denn das V gehört zwar jetzt zu größeren Wärmequellen als das U, aber die Randwerte spielen ja auch immer eine Rolle. Das heißt, die Frage ist, hat das V auch größere Randwerte als das U? Denn es könnte ja sein, dass die größeren Wärmequellen im Inneren ausgeglichen werden durch, also ich markiere noch ein Fragezeichen drüber, weil das stimmt noch nicht, dass die größeren Wärmequellen dadurch ausgeglichen werden, dass die Randwerte von dem V kleiner sind als die Randwerte von U. Also was machen die Randwerte von dem V? Die Randwerte von dem V sind dieses komische Supremum hier. mal die Randwerte von dem W. Die Randwerte von dem B sind irgendwas Negatives, je nachdem wie groß das Omega ist, sogar unter Umständen sogar sehr Negatives. Das heißt, das muss noch nichts zu tun haben mit den Randwerten von U. Das heißt, wir müssen in diese Konstruktion jetzt die Randwerte von U noch mit reinbringen. Und am einfachsten machen wir das dadurch, dass wir sagen beim V, wie können wir das Ganze machen? Und wir können das so machen, dass wir beim V erstmal können wir diese Geschichte hier, die bleibt auch dann erfüllt, wenn wir auf das V noch irgendwas Konstantes drauf addieren. Das heißt, alles, was wir jetzt machen müssten, ist auf das V, also man könnte den Beweis jetzt ganz, ganz abstrakt führen und einfach sagen, addiere auf das V eine so große Konstante drauf, die so, dass die Randwerte von V größer gleich sind als die von U. Aber es ist schöner, wenn wir diese Konstanten wirklich in der Hand haben, denn wir wollen das V ja dann wirklich ausschreiben und sehen, wirklich, was wir das U abschätzen können. Also machen wir das so, dass wir auf das V hier erstmal als Konstante drauf addieren das Maximum der Randwerte von U. Also Maximum von U von Z gleich über Beträge, dann klappt es auch für das, dann kriegen wir die andere Ungleichung da auch sofort mitgeschenkt. Also wir definieren uns das V noch plus diese Konstante Maximum der Randwerte von U. Das ändert nichts daran, dass diese Geschichte für das Laplace gilt. Damit haben wir noch nicht ganz, dass das V jetzt auch größer gleich Randwerte als U hat, weil wir noch nicht wissen, was das Vorzeichen von W macht. Oder beziehungsweise wir wissen, dass W hat einfach negative Werte. Und damit daraus jetzt wirklich folgt, dass das V von X auch größer gleich diesem Maximum ist, ändern wir das W jetzt auch noch so ab, dass das W positiv ist auf dem Rand. Denn wir hatten das W ja so gewählt, dass Laplace davon konstant ist, aber auch beim W können wir natürlich noch eine Konstante dazu packen. Also das heißt, wir müssten hier eine Konstante dazu packen, die so gewählt ist, dass dieser Ausdruck hier auf dem Rand von Omega, also der wird offensichtlich immer negativer, je weiter wir nach außen gehen, aber Omega ist beschränkt. Das heißt, der hat der nimmt irgendein Minimum an und alles, was wir machen müssen, ist eine Konstante drauf zu addieren, die größer ist als das Minimum, dann ist der Wert, die Geschichte hier größer gleich 0. Und die kann man aber auch sehr explizit angeben, diese Konstante. Wir machen das so, dass wir uns ein R größer, denn wir kennen diese von dieser Funktion ja viel, wir wählen uns ein R größer 0 so groß, dass Omega eine Teilmenge ist von der Kugel mit Radius R um die 0 herum und definieren uns dann diesen Ausdruck hier als, ja, der ist ja schlimmstenfalls, ist, also die Norm von x wäre kleiner gleich r für alle x in Omega. Das heißt, dieser Ausdruck hier ist schlimmstenfalls minus 1 durch n r Quadrat. Das heißt, hier müssten wir einfach nur plus 1 durch n r Quadrat drauf addieren. Und damit, weil mir die Konstanten später egal sind, lasse ich das 1 durch n weg. Das macht die Sache nur noch größer, wenn wir das weglassen. Dann ist damit sichergestellt, dass nicht nur minus Laplace w von x gleich 2 ist, sondern es ist außerdem w von x größer gleich 0 für alle x in Omega quer. Das hier für alle x in Omega quer sogar. Und dadurch ist sichergestellt, dass das v, was wir hier definiert haben, das ist jetzt irgendwas Positives, plus die größtmöglichen Randwerte von U. Das heißt, dieses V, was wir hier definiert haben, hat jetzt nicht nur als Laplace, also nicht nur als Wärmequelle das, was größtmöglich bei U vorkam, sondern auch als Randwerte das, was größtmöglich vorkam. Also hier gilt jetzt auch noch, dass V auf dem Rand von Omega größer gleich ist U auf dem Rand von Omega. Und dann kann ich das Fragezeichen hier wegnehmen, weil das war die Voraussetzung, die wir in B gebraucht hatten. Mehr Wärmequellen, mehr Randtemperatur, heißt, wir sind insgesamt überall wärmer. Das heißt also, unser U von X ist kleiner gleich dem V von X. Ja, und damit kriegen wir eine Abschätzung raus für das U von X. Und wenn wir den Betrag von U abschätzen wollen, dann müssten wir auch noch minus U von X abschätzen. Und das können wir aber ganz genauso machen an der Stelle hier. Denn wenn Sie sich überlegen, Sie haben jetzt nicht U, sondern minus U von X, um das auch noch abzuschätzen. Für minus U von X ist dieser Supremumsausdruck hier einfach genau das Gleiche. Und für minus u von x haben wir auch, dass die Randwerte von minus v, die sind auch, die begrenzen uns, nochmal andersrum, für minus u von x ist auch hier dieses Maximum das Gleiche. Das heißt, hier gilt außerdem, dass das v auch diese Geschichte hier erfüllt, größer gleich mit minus U von, mit minus U an der Stelle und das V erfüllt diese Geschichte hier auch mit minus U. Also genauso klar. Das gilt außerdem minus Laplace V von x größer gleich minus Laplace minus U von x für alle x in Omega, denn von dem U ist nur der Betrag eingeflossen in das Argument und V auf d Omega ist größer gleich minus U auf d Omega, denn auch hier ist nur der Betrag eingeflossen. Das heißt, außerdem gilt nach B auch, dass U von x, dass minus U von x ebenfalls kleiner gleich V von x ist für alle x in Omega. Und das heißt also, wir haben mit dem V haben wir eine Abschätzung gefunden, nicht nur für U, sondern auch für minus U und damit insgesamt für den Betrag von U. Und jetzt können wir beides zusammensetzen. Dann ist also Betrag U von x kleiner gleich V von x. Und V von x war ja gleich, das müssen wir jetzt schon abschreiben, das Maximum Betrag U von z. Z in d Omega plus w von x halbe Supremum Laplace U von Xi. Xi in Omega. Und das ist fast das, was wir behauptet hatten. Wir hatten behauptet, dass hier gilt mit einer Konstante hier vorne. Und dieser Ausdruck hier, der ist aber natürlich kleiner gleich einer Konstante hier vorne. Also unser w von x ist zum Beispiel offensichtlich kleiner gleich r Quadrat, was hier steht. Weil das vorne wird ja abgezogen. Also das hier ist kleiner gleich r Quadrat halbe. Das heißt, wenn wir als Konstante r Quadrat halbe nehmen, dann gilt das Ganze. Und Sie sehen aber, wenn wir ein größeres Gebiet brauchen, haben, dann, haben wir unter, dann könnte diese Konstante hier, die könnte durchaus immer größer werden nach unserer Konstruktion. Also das heißt, wir haben auch die Stabilität für die Abhängigkeit von den Wärmequellen im Inneren. Und das Letzte, was ich Ihnen noch gerne zeigen möchte, wäre Teil F, dass auch das gilt, dass nämlich auch wir die Absorption mit unter Kontrolle kriegen. Auch da ist es ähnlich, wie es hier der Fall ist, ist die Idee, ist eine sehr einfache und die Ausführung, da muss man aber ein bisschen aufpassen, dass man das wirklich sauber aufschreibt. Also bei Teil F ist die Idee einfach die, für U größer gleich 0, also wenn unser U nicht negativ wäre, wenn wir positiv sind, dann sorgt die Absorption dafür, dass es nur noch kleiner ist. Das heißt, anders ausgedrückt, dann wäre minus Laplace U, also wenn wir eine Lösung hätten von minus Laplace U plus Cu gleich F, dann wäre ja minus Laplace U gleich F minus Cu kleiner gleich 0. Und das bedeutet, dass Cu, das macht einfach nur das F noch ein bisschen kleiner. Um das sauber aufzuschreiben, muss ich mir allerdings noch eine Tafel wischen, denn wir können das Problem, was machen wir, wenn das U nicht größer gleich 0 ist? Wenn das U nicht größer gleich 0 ist, dann zieht uns die Absorption in die falsche Richtung. Also die Behauptung haben wir hier nochmal stehen. Angenommen, wir haben eine Absorption mit im Spiel, dann ist die Behauptung ja im Wesentlichen die, wenn unser U irgendwo positiv ist, gilt weiterhin das ganz normale Maximumsprinzip. Maximum muss auf dem Rand liegen. Und aber wenn das U negativ ist, dann muss das nicht gelten. Also entweder ist das U kleiner gleich 0 oder aber U hat ein Maximum auf dem Rand. Beweisen tun wir das dadurch, dass wir sagen, wenn das U größer gleich 0 ist, dann können wir es einfach abziehen, ist dieses minus Cu, sorgt einfach, können wir auf die rechte Seite bringen, das verhält sich einfach wie eine weitere Wärmesenke, die wir haben. Das Problem ist, für den Beweis müssen wir jetzt sauber unterscheiden, wo ist das U größer gleich 0 und wo ist das U nicht größer gleich 0. Also für den Beweis gucken wir uns an, die Menge, wo das U überhaupt erstmal größer ist als 0. Also wir definieren uns eine Menge groß O als die Punkte alle x in Omega, sodass u von x echt größer ist als 0. Und möglicherweise könnte das u auch einfach leer sein. Also wenn das u überall kleiner gleich 0 ist, dann ist die Behauptung auch schon gezeigt. Also es könnte unter Umständen die leere Menge sein, das o, aber der interessante Fall ist, dass das o nicht die leere Menge ist. Und auf dieser Menge kann ich diese Idee anwenden, weil da, wo das u größer ist als 0, da kann ich das so auf die andere Seite bringen und dann habe ich das entsprechend minus Laplace u ist gleich irgendwas, was kleiner gleich 0 ist. Das heißt, dann kann ich das Maximumsprinzip darauf anwenden. Dann würde mir das Maximumsprinzip sagen, dass auf dieser Menge o das Maximum im Rand angenommen wird. Das heißt, was ich mir überlegen muss, ist, dass das u auch die Voraussetzungen erfüllt vom Maximumsprinzip, also ist das auch eine offene Menge. Und ich muss mir überlegen, wie sieht der Rand von dieser Menge u aus. Erstmal o ist erstmal offen, da es das Urbild ist von der offenen Menge 0 unendlich unter der stetigen Abbildung u von Omega nach r. Das heißt, das o ist ein Urbild von einer offenen Menge und damit selber offen. Allerdings müssen wir vorsichtig sein, o ist damit erstmal nur offen in der Menge, wo es definiert ist. Also wir sind offen in Omega. Wir sind offen in der Relativtopologie von Omega, nennt man das auch. Das heißt, zu jedem Punkt in O haben wir eine ganze Kugel von Punkten. Wenn wir nur in Epsilon gehen, dann entfernen wir uns nicht aus O, solange wir auch in Omega bleiben. Das heißt, wir haben zu jedem Punkt in O haben wir eine Kugel von Punkten um den Punkt herum, sodass alle Punkte, die außerdem in O sind, auch in Omega auch in O drin sind. Und das Omega ist aber selber auch offen. Das heißt, wann immer wir eine Kugel haben von Punkten, die in Omega, also wenn wir einen Punkt haben, der in Omega drin liegt, dann existiert immer eine kleine Kugel, sodass wir Omega sowieso nicht verlassen. Das heißt, wir haben wirklich eine komplette Kugel, die in O liegt. Nicht nur die Elemente der Kugel, die auch in Omega liegen, liegen in O, sondern alle Punkte liegen in Omega und damit liegen alle Punkte in O. Also Omega ist offen, das heißt, wenn etwas offen liegt in Omega in der Relativtopologie, dann liegt es auch offen im R hoch N. Das heißt also, wir können unser Maximumsprinzip anwenden. Wir haben eine offene Menge, dann müssen wir uns den Rand angucken. Überlegen wir uns erstmal für jedes x im Rand von O gilt. Da O offen ist, kann x also nicht in O liegen, liegt der Randpunkt nicht in O drin, weil jeder Randpunkt hat eine Umgebung, sodass in der Umgebung Punkte außerhalb und innerhalb liegen. Jeder Punkt im Innern muss aber eine Umgebung haben, sodass alles im Innern liegt. Also ein Randpunkt kann nicht in der offenen Menge selber drin liegen. Und das heißt also, wenn wir nicht in O liegen, dann müssen wir nach Definition erfüllen, dass x entweder nicht in Omega liegt oder aber u von x kleiner gleich 0 ist. Außerdem wissen wir aber, also wenn wir nicht in Omega liegen, weit weg sein können wir auch nicht. Denn O liegt in Omega, das heißt mit Abschluss liegen wir im Abschluss von Omega. Das heißt der Rand von O, es liegt vielleicht nicht mehr in Omega, aber der kann auch nicht außerhalb des Randes von Omega liegen. Also der Rand von O ist eine Teilmenge vom Abschluss von O. Der Abschluss von O ist eine Teilmenge vom Abschluss von Omega, weil O in Omega liegt. Und Omega ist hier, Abschluss ist Omega und der Rand zusammen. Das heißt also, wir wissen, für jedes x in dO muss gelten, entweder liegt x in d Omega oder u von x ist kleiner gleich 0. Und mit diesen technischen Vorbereitungen tatsächlich kann man zeigen, dass hier u von x gleich 0 dann gelten muss aus Stetigkeitsgründen. Wir können nicht von größer 0 direkt beim Rand schon auf echt kleiner 0 gesprungen sein. Aber diese kleine technische Vorbereitung reicht uns, um jetzt den Satz zu beweisen. Also gucken wir uns erstmal den Fall an, o gleich die leere Menge. Ein o. Es könnte sein, dass wir hier einfach die ganze Zeit von der leeren Menge gesprochen haben und dass u von x einfach überall kleiner gleich 0 ist. Aber u von x kleiner gleich 0 heißt, Behauptung ist gezeigt. Denn die Behauptung ist ja, u von x ist kleiner gleich dem Maximum 0 und irgendwas und dem Maximum von u auf dem Rand. Und wenn u einfach überall kleiner gleich 0 ist, dann ist das Maximum einfach die 0 und damit gilt die Behauptung. Angenommen, das gilt nicht. U nicht die leere Menge. Dann können wir die Idee benutzen, minus Laplace u ist f minus cu ist kleiner gleich 0 in u. Und das Maximumsprinzip garantiert uns also, es gibt einen Punkt, x Dach im Rand von O, so dass das Maximum über alle x in O u von x kleiner gleich u von x Dach ist. Nun ist aber nach Konstruktion in O liegen alle Werte, wo das u von x größer ist als 0. Das heißt, außerhalb von O liegen nur die Werte, wo das u von x kleiner gleich 0 ist. Das heißt, die sind kleiner als das, was in O angenommen wird, weil die sind ja kleiner gleich 0, in O sind wir echt größer als 0. Das heißt, dieses Maximum ist immer automatisch gleich dem Maximum über alle x in Omega quer von u von x. Und das, was hier steht, naja, hiervon wissen wir, dass x Dach liegt im Rand von O. Der Rand von O besteht aus den Werten, die im Rand von Omega liegen oder aber da, wo u von x kleiner gleich 0 ist. Das heißt, in x Dach muss entweder gelten, dass u von x gleich 0 ist, also in x Dach müssen es entweder gleich 0 sein oder aber es ist bei den Randpunkten dabei. Das heißt, u von x Dach muss kleiner gleich sein, das Schlimmere von beiden, entweder 0 oder das, was auf dem Rand schlimmstenfalls passiert. Aufgrund von dieser Randcharakterisierung. Und damit haben wir das auch gezeigt. Also wenn wir Absorption dabei haben und unsere Lösung ist positiv, dann sorgt diese Absorption dafür, dass es nur noch kleiner wird. Das sorgt dafür, dass das Maximum noch eher auf dem Rand liegt. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen auf diesen subtilen Punkt. Wenn wir eine negative Größe haben, dann wird die durch diesen Absorptionsterm zur Null hingedrückt. Und das heißt, bei einer negativen Funktion könnte durchaus ein Maximum auftreten durch die Absorption, dadurch, dass wir die negative Funktion zur Null hindrücken und dadurch was Maximales, nämlich am nächsten an der Null liegendes, passiert. Ja, und damit haben wir die Eindeutigkeit gezeigt der Lösung. Wir haben über Existenz nichts gesagt, wir haben Eindeutigkeit, wir haben Stabilität und diese Idee, diese Monotonie wird auch ähnlich wie wir das im Eindimensionalen haben, das Geheimnis sein, wie wir für finite Differenzverfahren Konvergenz zeigen können, dann ab nächste Woche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.